Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Reckers, bisher bekannt als Ute Meier. Ansonsten ändert sich für sie aber nicht so viel. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Die US-Truppen in Deutschland sollen reduziert werden. So hat US-Präsident Donald Trump es nochmal bestätigt. Was würde das für die Truppenstandorte bedeuten? Wir schauen nach Rheinland-Pfalz. Seit heute gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz in Deutschland. Ob das aber die Wirtschaft ankurbeln und die Unternehmen in der Krise stützen wird, ist fraglich. Wir berichten gleich über mehrere Kleinunternehmer in Köln. Und in Sachsen hat es einen Wechsel gegeben an der Spitze des Landesverfassungsschutzes. Anscheinend gibt es da Unstimmigkeiten. Auch dazu gleich mehr. US-Präsident Donald Trump will es jetzt anscheinend durchziehen. Er hat den Plänen des US-Verteidigungsministeriums zugestimmt, 9.500 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. 9.500 von insgesamt 34.500. Trump, so heißt es, will Deutschland für die seiner Meinung nach zu geringen Militärausgaben innerhalb des NATO-Bündnisses abstrafen, stattdessen Truppen nach Polen verlegen. Noch ist aber nicht klar, ob es jemals zu diesem Truppenabzug kommt. Es gibt Widerstände im US-Kongress und außerdem auch noch eine US-Präsidentschaftswahl im November. Aber die Einschläge kommen näher und das beträfe vor allem das Bundesland Rheinland-Pfalz sehr stark. Hier sind mehr als die Hälfte der US-Soldaten stationiert. Unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz ist Anke Petermann und uns jetzt aus Mainz zugeschaltet. Frau Petermann, was löst denn die Ankündigung, dass Truppen abgezogen werden sollen in Rheinland-Pfalz aus?
Gemischte Gefühle, würde ich sagen. Also da sind Beklemmung, Sorge und Furcht, dass man Arbeitsplätze verliert, Kaufkraft und Investitionen. Genervtheit ist dabei, weil ja Kommunal- und Landespolitiker immer noch nicht wissen, ob Rheinland-Pfalz überhaupt betroffen ist und wenn, welche Stützpunkte. Und es gibt auch Hoffnungen, bei manchen zum Beispiel, dass eben der Lärm nachlässt, der Lärm durch die Überschallflüge, der Kerosinteppich, also diese Luftverschmutzung, die diese Flüge auflösen über dem Pfälzerwald, das alles ist ja auch nicht ohne.
Wie wichtig, sagen wir mal, sind denn die US-Truppen für die Region? Vor allem sitzen sie ja wohl in der Pfalz, im Süden des Bundeslandes.
Ja, die sind wichtig. Das sieht man schon allein an der Anzahl. Es gibt 50.000 Amerikaner allein in der Militärgemeinde Kaiserslautern im Süden des Landes. Das sind Militärs, das sind Zivilbeschäftigte dazu, Familienangehörige. Und die bringen natürlich Mieteinnahmen in die Regionen. Die bringen Kundschaft für Handel, für Gastronomie. Man kann sagen, das US-Militär ist insgesamt der fünftgrößte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz, denn es gibt allein 7.200 Zivilangestellte. Und wenn die Amerikaner dann investieren, unter anderem fast 900 Millionen Euro in ein neues US-Hospital in Weilerbach, das soll bis 2024 fertig werden und das alte in Landstuhl ersetzen, und dann profitieren natürlich auch deutsche Bauunternehmer und Dienstleister davon.
Wenn ich durch Rheinland-Pfalz gefahren bin, dann habe ich so von meinem inneren Auge abgeschirmte US-Basen. Frau Petermann, wie sehr sind die US-Truppen eigentlich auch in den Alltag der Kommunen, also Ramstein, Spangdahlem, Baumholder oder Landstuhl eingebunden? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, sie sind natürlich einerseits eingebunden. Es gibt deutsch-amerikanische Ehen, es gibt viele Kontakte, es gibt deutsch-amerikanische Freundschaftsvereine und insgesamt diese über Jahrzehnte gewachsene Verbundenheit. Aber andererseits, wie Sie sagen, haben die US-Militärs natürlich auch einen ganz eigenen Kosmos, dieses eigene US-Krankenhaus mit 5000 Räumen, Schulen, die derzeit gerade modernisiert werden. Es gibt eigene Läden, es gibt ganze Kasernensiedlungen, von denen es bis vor kurzem noch hieß, da sollen noch mehr Wohnungen dazukommen. Und der einzelne Soldat, der bleibt ja zumeist auch nur 3 Jahre am Standort, sodass man da nicht sagen kann, dass diese Leute wirklich mit Deutschland und Rheinland-Pfalz verwachsen.
Wenn es jetzt tatsächlich zum Truppenabzug kommen sollte, würden Gegenden, die ansonsten vielleicht nicht so wirtschaftsstark sind, veröden?
Also veröden würde ich jetzt mal so nicht sagen, denn so ein Truppenabzug geht ja nicht von heute auf morgen. Da gäbe es sicherlich Zeiträume, alternative Strukturen aufzubauen. Aber Konversion, also Umwandlung von militärischen in zivile Strukturen, die dauert Jahrzehnte, die ist teuer. Deshalb hat ja Rheinland-Pfalz für den Fall aller Fälle auch schon mal Bundeshilfen gefordert. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein sagt, wir setzen auch auf ein eigenes Gewerbegebiet. Er betont, und wenn die Amerikaner wirklich gehen, dann steht man auch nicht nackt da.
Was würde denn eigentlich so ein Abzug für die US-Truppen bedeuten? Ich meine, Ramstein ist ja das wichtigste Drehkreuz für die US-Luftwaffe in Europa.
Ja, da werden alle Truppen und das gesamte Material für die Einsätze in Nahost und Afrika umgeschlagen. Das ist ja auch ein NATO-Drehkreuz, das übrigens in den vergangenen 15 Jahren mit viel Geld modernisiert wurde. Es ist kaum denkbar, dass so ein Drehkreuz aufgegeben würde. Das glaubt man in der Region auch im Grunde nicht. Und dieses neue Riesenkrankenhaus, das in Weilerbach in 4 Jahren fertig sein soll, das machte ja ohne dieses Drehkreuz auch gar keinen Sinn. Es gibt zudem ein komplettes Schulneubauprogramm, das jetzt noch umgesetzt wird. Also mit dem Abzug kann man sagen, würden sich die USA meistens ins eigene Fleisch schneiden, weil sie damit ja Millionen an Investitionen in den Sand setzen.
Dankeschön für diese Einschätzungen an unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann. Seit heute, dem 1. Juli, gilt in Deutschland für viele Waren und Lebensmittel, die zu kaufen sind, der ermäßigte Mehrwertsteuersatz. Für genau 6 Monate liegt er nun nicht mehr bei 19, sondern bei 16%. Und der ermäßigte Mehrwertsteuersatz, der auf viele Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs erhoben wird, geht bis Jahresende von 7% auf 5% zurück. Das Ganze ist Teil des Konjunkturpakets, das der deutschen Wirtschaft nach dem Corona-Lockdown wieder auf die Beine helfen soll. Und Verbraucher sollen dazu gebracht werden, wieder mehr einzukaufen. Doch ob das alles so funktioniert und ob die gesenkte Mehrwertsteuer den Geschäften und Dienstleistern wirklich hilft, das steht noch in den Sternen. Tamara Hölscher hat sich in Köln umgehört.
In der kleinen Nähwerkstatt von Katrin Hittorf sitzen 3 Schulkinder mit Mund-Nasen-Schutz hinter Nähmaschinen. Sie haben einen Sommerferien-Nähkurs gebucht. Um sie herum liegen in weißen Regalen bunt bedruckte Stoffballen. An der Wand hängen fertig genähte Kinderkleider. Weiter hinten neben dem Tresen sind die Kurzwaren aufgehängt. Fragt man Katrin Hittorf nach der vom Bund initiierten Umsatzsteuersenkung, muss sie tief Luft holen. Für ihr kleines Geschäft heißt das, ein Mehraufwand, der dem Nutzen nicht gerecht wird.
Auf der einen Seite würden wir es halt gerne an die Kunden weitergeben. Auf der anderen Seite ist es halt auch für uns buchhalterisch schwierig. Wir haben halt mehrere Produkte mit einer unverbindlichen Preisempfehlung. Und die wollen das halt nicht, dass wir das runtersetzen, die Unternehmen. Wir werden es halt versuchen bei den Stoffen und bei den Nähkursen. Aber die Ersparnis bei einem 4-Wochen-Nähkurs sind gerade mal 3 €.
In der Nähwerkstatt werden die Bons noch von Hand geschrieben. Kassiert wird mit einer offenen Ladenkasse. Vor der Steuererklärung am Ende des Jahres graut es Katrin Hittorf deshalb heute schon.
Es werden dann halt alles wieder sehr krumme Beträge. Wenn dann einer mal einen Cent nicht hat, dann sagt man, gut, komm, ja, hat man nachher ein Defizit. Es wird nicht so einfach.
Katrin Hittorf sieht sich dabei im Nachteil gegenüber großen Unternehmen. Diese könnten mit Hilfe einer Software einen neuen Umsatzsteuersatz in die Systeme einpflegen. Robert Backes, Steuerberater und Umsatzsteuerexperte bei der Beratung Ebner Stolz, bejaht dies, weiß aber auch um die Probleme seiner Mandantschaft. Sein Unternehmen kümmert sich vor allem um den deutschen Mittelstand. Dass dort zurzeit auch einmal 40.000 Artikel neu bepreist werden müssen, kommt vor. Die Entscheidung vom Bund, die Umsatzsteuer zu senken, hält er dennoch für sinnvoll. auch wenn dies mit viel Arbeit verbunden sei.
Die Umstellung ist schon sehr, sehr aufwendig. Insbesondere jetzt auch, da die Unternehmen gerade mal 4 Wochen Zeit hatten, sich auf diese Umstellung vorzubereiten.
Seit 3,5 Wochen machen er und sein Team in der Beratung nichts anderes mehr, als Fragen zur Umsatzsteuersenkung zu beantworten.
Wir haben auch relativ kurzfristig, dann schon eine Woche, nachdem es bekannt geworden ist, ein erstes Webinar zu dem Thema gemacht, hatten da auch fast 1000 Teilnehmer, haben dann eine Woche später noch eins gemacht, hatten da auch wieder 1000 Teilnehmer, was einfach zeigt, dass das Thema einfach jeden betrifft und jeder auch aufgrund dieser Kurzfristigkeit der Umsetzung wissen möchte, was muss ich tun, worauf muss ich achten.
Ich glaube, ich gucke erstmal ein bisschen rum. Soll ich dich schon mal?
Ja, gerne.
Im kleinen Wäschegeschäft neben der Nähwerkstatt wird jeder Kunde mit Vogelgezwitscher begrüßt. Hier bedienen Mutter und Tochter. Tochter Maike Töller sieht der Senkung der Umsatzsteuer, genau wie ihre Geschäftsnachbarin Katrin Hittorf, mit gemischten Gefühlen entgegen.
Ja, das ist für uns relativ schwierig, weil wir viele Artikel mit kleinen Preisen haben. Die Firmen geben natürlich keine neuen Preisetiketten raus. Jetzt sind wir am Überlegen, wie wir das am besten mit unserer Kasse auch abwickeln können. Weil theoretisch müssen wir jetzt 2,5% vom Ursprungspreis abziehen, aber die Kasse kann keine Dezimalzahlen abziehen von der Gesamtsumme. Jetzt sind wir etwas aufgeschmissen, wie wir das überhaupt durchführen können.
Wie es zu diesem Problem kommt, weiß Steuerberater Robert Backes.
Jetzt kommt es ja immer darauf an, wie so eine Kasse agiert, also auch ob ich Bruttopreise habe und dann die Umsatzsteuer rausgerechnet wird oder ob ich Nettopreise einspeise und dann die Umsatzsteuer draufgerechnet wird.
Maike Töller würde die Einsparung gerne an die Kunden weitergeben, allerdings weiß sie noch nicht wie. Als ihr Ladennachbar von der anderen Seite vorbeikommt, ein Buchhändler, ist das Gesprächsthema Nummer 1 die Neuregistrierung der Kasse.
Ich meine, wenn der händisch ausliegt, stimmt ja die Kasse auch nicht.
Ja, wir können einen Fixbetrag als Rabatt abziehen. Ja. Überlegen wir das.
Ja, so einfach ist das alles gar nicht.
Nee.
Das Unternehmen ihres Kassensystems erreicht Maike Töller seit 3 Wochen nicht telefonisch. So hat sie sich im Internet eine Anleitung heruntergeladen und versucht selbst eine Lösung für ihr Problem zu finden.
Umgehen mit der Mehrwertsteuersenkung. Aus Köln war das der Bericht von Tamara Hölscher. An der Spitze des Landesverfassungsschutzes in Sachsen hat es einen Wechsel gegeben. Gestern musste der bisherige Präsident Gordian Meyer-Plath gehen und einem neuen Platz machen, nämlich Dirk Martin Christian, der bisher im Innenministerium Referatsleiter war. Der Wechsel, so viel scheint klar, ist wohl nicht ganz freiwillig abgelaufen. Denn erstens hat sich der Innenminister von Sachsen zu den Gründen für den Wechsel nicht geäußert. Und zweitens ist heute in der Sächsischen Zeitung ein langer Artikel erschienen, der besagt, der neue Landesverfassungsschutzchef habe den bisherigen dazu bringen wollen, Daten von AfD-Abgeordneten zu löschen, was dieser aber nicht wollte. Unser Landeskorrespondent in Sachsen ist Bastian Brandau. Herr Brandau, der bisherige oberste Verfassungsschützer von Sachsen war immerhin 8 Jahre im Amt. Warum musste er denn jetzt gehen? Was wissen Sie darüber?
Ja, letztlich, weil er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnte, so muss man es sagen. Also Gordian Meyer-Plath sollte 2012, das war nach der Aufdeckung eben des NSU, der ja hier in Sachsen sich lange verstecken konnte, sollte er für einen Neuanfang stehen. Er ist Historiker, kein Jurist, wie das bisher üblich war an der Spitze des Verfassungsschutzes. Er sollte den Verfassungsschutz neu aufstellen, insbesondere eben gegen rechts. Der sollte auch öffentlicher agieren, eben nach den Erfahrungen mit dem NSU als Frühwarnsystem fungieren. Aber so muss man es sagen, das ist kaum gelungen. Er hat immer wieder Entwicklungen verschlafen, etwa die Radikalisierung der Gruppe Freital im Jahr 2015. Und die ganze Arbeit des Verfassungsschutzes hier ist inhaltlich schwer nachvollziehbar. Zum Beispiel fragen sich viele seit Jahren, warum Pegida nicht beobachtet wird. Ebenso, warum wird hier der sehr flügelnahe AfD-Landesverband in Sachsen nicht beobachtet, wie dies in Brandenburg und in Thüringen der Fall ist. Und dann auf der anderen Seite landet so etwas wie das solidarische Wir-sind-mehr-Konzert in Chemnitz 2018 im Verfassungsschutzbericht. Das ist also das eine. Und dann gab es zuletzt Differenzen mit Innenminister Wöller, also seinem Chef. Da ging es auch wieder um Chemnitz, um einen misslungenen Polizeieinsatz. Einsatz bei der ersten großen Demonstration im Sommer 2018, eben nach dieser Tötung auf dem Stadtfest. Da hatten Rechtsextreme bundesweit mobilisiert, etwa 6.000 waren gekommen, dem standen 300 Polizisten gegenüber. Und Wöller hat gesagt, man habe das nicht gewusst und auch gar nicht vom Verfassungsschutz gemeldet bekommen. Da hat der Verfassungsschutz später durchblicken lassen, dass man das sehr wohl gemeldet habe. Das war also eine Art Affront. Ja, und dann kommt noch dazu, letztes Jahr wurde in Sachsen neu gewählt. Die Grünen sind neu mit in der Regierung. Die Demokratieförderung soll hier neu aufgestellt werden. Und dazu gehört auch ein neues Gesicht eben an der Spitze des Verfassungsschutzes. Dass es da einen Wechsel geben würde, das stand schon länger im Raum. Auch der Name des Neuen war schon von der freien Presse genannt worden.
Und wofür steht jetzt der neue Präsident des Landesverfassungsschutzes?
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, denn Dirk Martin Christian, er kommt aus dem Landesamt für Verfassungsschutz, hat dort lange gearbeitet, war zuletzt, Sie sagten es, Referatsleiter im Innenministerium und dort eben dem Verfassungsschutz übergeordnet. Er steht also, das kann man auf jeden Fall sagen, für eine Kontinuität innerhalb des Hauses, keineswegs für einen Neuanfang, wie er etwa in Thüringen mit dem vor einigen Jahren von extern gekommenen Verfassungsschutzpräsidenten Kramer gelungen ist. Christian ist wiederum ein Jurist, er ist ein Karrierebeamter, er ist öffentlich eigentlich kaum in Erscheinung getreten, ist also inhaltlich schwer einzuschätzen, wofür er überhaupt steht.
Und was steckt jetzt nun hinter dem Vorwurf, der Neue habe den Alten dazu bringen wollen, Daten von AfD-Abgeordneten zu löschen?
Ja, darüber berichtet die Sächsische Zeitung heute und das hat ziemlich eingeschlagen. Sie zitiert aus Schriftwechseln zwischen Verfassungsschutz und Innenministerium und demnach gab es da starke Meinungsverschiedenheiten. Habe Meyer-Plath, also der ehemalige Präsident, Pegida und den AfD-Flügel sehr wohl als sogenannte Beobachtungsfälle einstufen lassen wollen, aber Dirk Martin Christian, seit Anfang 2019 sein Vorgesetzter und eben sein jetziger Nachfolger, der habe die Belege dafür als nicht ausreichend angesehen und dies zurückgewiesen. Er soll das Landesamt außerdem angewiesen haben, das hatten Sie angesprochen, die Daten von AfD-Abgeordneten zu löschen, die über diese vom Verfassungsschutz gesammelt worden waren, eben zur Einschätzung extremistischer Bestrebungen dieser Politiker, insgesamt 7 Abgeordnete. Ja, und der Referatsleiter Christian, jetzt neuer Verfassungsschutzchef, der argumentierte demnach mit dem besonders geschützten Mandat eben dieser Abgeordneten. Und sein Vorgänger Meyer-Plath, so steht es in dem Artikel, so wird zitiert aus den Schreiben, habe sich dieser Löschanweisung widersetzt, weil die seiner Meinung nach großen Schaden für die bundesweite Sicherheitsarchitektur bedeuten würde, weil sie die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt und anderen Landesämtern für Verfassungsschutz erschweren würde. Es ist also noch sehr unklar, was dahinter steckt, ob da vielleicht das Landesamt sogar illegalerweise an Daten gelangt war. Und man muss sagen, es ist schon erstaunlich, denn dem Flügel gehören hier nach Angaben der AfD, von AfD-Politikern 70-80% der AfD-Mitglieder in Sachsen an, stehen ihm nahe. Es handelt sich also nicht nur um besonders geschützte Mandatsträger, die man da beobachten könnte. Aber die Opposition, also die linken Politikerin Kerstin Köditz in dem Fall, stellt die Frage, ob das Innenministerium tatsächlich den Geheimdienst zu Blindheit gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen in der AfD anweisen wolle. Wenn ja, sei das ungeheuerlich. Minister Wöller wird dazu morgen im Innenausschuss Fragen beantworten müssen und Dirk Martin Christian, der neue Präsident des Verfassungsschutzes, soll morgen Nachmittag ebenfalls noch vorgestellt werden und so ist ebenfalls angekündigt, dann auch zu diesen Vorwürfen Stellung beziehen.
Der Landesverfassungsschutz in Sachsen hat ebenso wie auch die anderen Sicherheitsbehörden im Freistaat ja oftmals mit dem Ruf zu kämpfen, die Gefahr von rechts nicht ernst genug zu nehmen. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann hört sich das wirklich gar nicht nach einer Kurskorrektur an. Besteht die Gefahr, dass es womöglich weiter so bleibt oder sich verschlimmert?
Also das war ja auch ein Grund, warum Meyer-Plath letztendlich gehen musste, aber es ist momentan einfach sehr früh, es sind sehr viele Fragen offen, das bleibt also wirklich abzuwarten. Es ist sicher ein schwieriger Start für den Neuen, da sind viele Erklärungen einzufordern. Hinzu kommt ja, dass die eben noch relativ neue Kenia-Koalition die Sicherheitsarchitektur hier umbauen will, auch ein neues Verfassungsschutzgesetz auf den Weg bringen will, ein Demokratieinstitut noch in diesem Jahr auf den Weg bringen will, um eben demokratiefeindliche Bestrebungen wissenschaftlich zu analysieren, etwas, was viele dem Landesamt eben kaum noch zutrauen. Also dieser Neuanfang ist jedenfalls ein schwieriger, aber natürlich ist es einfach erstaunlich, dass sowohl das Bundesamt als auch das Landesamt in Brandenburg und Thüringen eben AfD-Flügel und die Parteiverbände beobachten, aber in Sachsen eben nicht. Aber das muss man eben auch sagen, wenn jetzt in diesem Artikel durchschimmert, dass Meyer-Plath das unbedingt habe auf den Weg bringen wollen, aber an seinem Vorgesetzten gescheitert sei, der erst seit 2019 im Amt ist, dann hätte es sicher auch objektiv schon lange vorher genügend Anlässe gegeben, sowohl Pegida als auch AfD hier als Beobachtungsfälle einstufen zu lassen.
Dankeschön für diese Einschätzungen. Unser Landeskorrespondent für Sachsen war das aus Dresden, Bastian Brandau. Und das war's von Deutschland heute. Gleich gibt's die Nachrichten und dann die Sendung Campus und Karriere mit Benedikt Schulz am Mikrofon. Und bei ihm geht es unter anderem um die europäische Bildungspolitik unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die heute begonnen hat. Mein Name ist Ute Reckers. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.